Ich versuche einfach, und das fände ich einfach gut für die Welt, wenn alle einfach ein bisschen netter miteinander sind und einfach mal ein bisschen besser miteinander umgehen. Gerade wir in Deutschland dann sind da einfach wahnsinnig weit hinten. Und wenn ich im Ausland bin, in Italien, Spanien, Griechenland, merke ich, wie die Leute im Alltag viel netter und besser miteinander umgehen. Und die Lebensbedingungen sind da jetzt nicht besser als bei uns ähnlich. Das macht was mit dir. Wenn du nicht angepumpt wirst wie in Berlin, wenn ich aus dem Taxi steige, leider ist es so. Oder wenn ich ins Taxi steige, werde ich ja schon mal angepumpt, weil ich habe ja einen Wunsch, möchte irgendwo hin. Letztens war ich in den USA und es ist alles nice to meet you und sowas. Natürlich ist das oberflächlich. Aber dann steigst du in Berlin ein und denkst so, was habe ich denn euch getan?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Johannes Strate, Sänger und Frontmann von Revolverheld, einer Band, die 2023 ihr 20-jähriges Jubiläum feierte. Aber auch als Solokünstler ist der Wahlhamburger erfolgreich. Im Herbst ist er gemeinsam mit dem Star-Pianisten Sebastian Knauer in Deutschland auf Tour. Das Motto der Konzerte: Klassik meets Pop. Wir sprechen über Fisch zum Frühstück, Workout-Routinen, Versagensängste als Papa, seine Freundschaft zu Sebastian Knauer, Aberglauben, Rituale und die eigene Endlichkeit. Johannes Strate verrät, warum er nach der Corona-Live-Pause unter starker Bühnenangst litt, wieso in seinen Augen Selbstständige in der Gesellschaft stark benachteiligt werden, weshalb der Siegeszug der künstlichen Intelligenz die Musikbranche vor noch nie gekannte Herausforderungen stellt und wieso er phasenweise mit seinen Bandkollegen von Revolverheld früher zwar ordentlich gebechert hat, mit harten Drogen aber nie in Berührung gekommen ist. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Johannes Strate.
Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Lieber Johannes Strate, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo.
Johannes, wie sieht für dich ein perfekter, geschmeidiger Start in den Tag aus? Wenn immer alles läuft, so wie es laufen soll.
Ja, es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, ob jetzt unter der Woche oder Wochenende ist. Ich habe ja einen Sohn, der zur Schule muss und deswegen stehen wir alle eigentlich immer früher auf, als wir es eigentlich fühlen. Wir sind irgendwie nicht so Frühaufsteher, sondern machen eigentlich eher gemütlich. Aber unter der Woche ist es dann eigentlich so, dass wenn ich dann schon mal wach bin, dann mache ich eigentlich morgens immer direkt Sport. Ich bin so der 8-Uhr-Typ dann. Kind ist zur Schule und dann gehe ich um 8 Uhr rüber ins Fitnessstudio und mache da so ein bisschen was. Guter Start.
Also das brauchst du, das ist einfach in dir drin, weil viele würden ja sagen, boah, gibt's was Schlimmeres als Sport morgens
zu machen? Ja, also ich bin auf keinen Fall so ein Typ, der so, ja, und dann muss man um 5 Uhr aufstehen und dann in Sonnenaufgang joggen. Ja, auf gar keinen Fall. Ich wirklich, also mein Wecker klingelt um 6:50, weil ich noch 5 Minuten mehr Schlaf um die Uhrzeit, finde ich noch super. Aber wenn ich dann wach bin und natürlich dann in sehr schneller Zeit Brot, Box und Frühstück und all das, dann lege ich mich ja, wenn dann mein Adrenalin oben ist, lege ich mich natürlich nicht nochmal hin. Und meistens mache ich dann einen kleinen Spaziergang, gehe in mein Lieblingscafé, die macht nämlich um 8 Uhr schon auf, und trinke da einen Espresso, gehe einmal um den Block, guck, ob so in Eimsbüttel-Eppendorf alles noch stimmt.
Deine Hut, ne? Alles noch da, wo es sein soll.
Treffe auch oft echt dieselben Leute. Und dann gehe ich eben zum Sport und ich sag mal, ab 9 Uhr bin ich für Termine zu haben.
Und gibt es außer der obligatorischen Tasse Kaffee oder Tee oder lauwarmes Wasser, whatever du trinkst, ein Morgenritual, auf das du nur ungern verzichten kannst, was für dich wichtig ist?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin nicht so festgelegt, vielleicht auch dadurch, dass als Musiker meine Tage so unterschiedlich sind. Also am Wochenende beginnen unsere Tage dann um 10 Uhr wacht vielleicht der Erste auf und dann Kaffee im Bett trinken, rumhängen, nichts machen. Also so ganz anders. Wir haben auch immer, nennen das auf einen Sonntagabend, haben wir alle einen Jetlag, weil wir 2-3 Stunden später ins Bett gehen und dann wirklich erstmal klarkommen müssen. Montagmorgen sind wir alle erstmal wieder müde. Deswegen bin ich nicht so festgelegt, sondern mag es eigentlich auch, dass es vielseitig ist und nehme es, wie es kommt.
Und wie lange brauchst du, um auf Betriebstemperatur zu sein? Du sagst ja, du bist kein Morgenmensch. Ist das bei dir so, dass du eine gewisse Zeit nur funktionierst oder bist du relativ schnell dann auch da, wenn du...
Ich bin relativ schnell da. Also ich drücke zwar den Wecker noch so einmal weiter, aber es ist ja, wie ist das beim iPhone, 9 Minuten ist komischerweise. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, warum. Warum ist das?
Wahrscheinlich hat das irgendwie ein Riesenteam analysiert, Psychologen und was weiß ich, wie der Körper so reagiert. Und
ja, genau. Oder dass man nach 9 Minuten unbedingt denkt, man muss ein neues Apple-Produkt kaufen oder sowas. Aber ich warte meistens nicht die 9 Minuten, sondern drücke weiter und so nach, werd langsam wach, nach 3-4 Minuten stehe ich auf. Und dann geht's, oft trinke ich, also ist nicht als erstes Getränk, erstmal ein Glas Wasser und so, wie man das machen soll. Aber so dann Espresso schon. Aber ich esse das erste Mal erst nach dem Sport. Also vor dem Sport brauche ich das irgendwie nicht. Und dann so.
Und gibt's für dich dann eine Red Flag beim Frühstück, was du auf keinen Fall essen würdest? Es gibt ja Vorlieben, aber einige sagen, boah, hör mir auf mit dem und dem. Oder
bist du langweilig. Ich hau mir dann einen Shake oder Skyr oder so rein.
Ja, langweilig, das ist ja sehr sporty, ne?
Und sonst ist es schwierig. Aber wenn ich irgendwo im Hotel aufwache, dann frühstücke ich natürlich anders.
Aber nicht so Sachen wie Mettbrötchen oder was Fieses mit Zwiebeln. Gibt's ja auch Leute, die das schon morgens
essen. Nee, aber ich meine, ich bestelle dann schon 4 Spiegeleier im Zweifel und so ein Krams. Und ich bin fischanfällig, muss ich sagen. Das versteht meine Kölner Frau gar nicht. Aber irgendwie, das heißt, egal wo es an welchem Buffet irgendwas mit Fisch gibt, esse ich eigentlich alles davon. Also da habe ich morgens Heringssalat, gar kein Problem.
Ja, da gibt's ja Leute, die sagen, boah, hör mir auf damit, da
würde mir alles hochkommen. Also Fisch kann ich irgendwie immer essen. Deswegen, und weiß ja auch, dass es ganz gesund ist, bis vielleicht auf die Schwermetallbelastung, aber irgendwas immer.
Ja, das ist auch ein anderes Thema. Also, aber man weiß ja auch gar nicht mehr, was man essen kann. Wenn dich Leute auf einer Party das erste Mal kennenlernen, Johannes, und es soll ja vorkommen, auch Menschen geben, die dich nicht auf dem Radar haben, was würdest du denen sagen, was du beruflich machst?
Ich sag immer erstmal, ich mache Musik. Und ja, dann manchmal reicht den Leuten das auch und die fragen nicht weiter nach und so. Und dann kommt ja auch immer darauf an, es gibt Leute, die erzählen dann ja viel von sich.
Genau.
Und interessant. Was machst du denn Musik? Ja, Musik höre ich auch ganz gerne und ich war letztens auf dem und dem Konzert und so. Und jetzt ich bin Anlagemanager und über den Fonds wollte ich dir noch erzählen. Das ist ja dann auch in Ordnung. Und dann, ja, also ich mache das immer auf Nachfrage. So, also wenn dann jemand fragt, Musik ist ja, das ist ja auch so witzig, würde dir in UK oder USA nie passieren. Bei Musik ist ja oft die zweite Frage auch, wie, du kannst davon leben? Also, oder was ist denn wirklich dein Job? So, das wird jetzt weniger, ne? Wo viele auch so Jobs machen wie Podcast oder ich mache was mit Medien, kann man ja auch immer sagen. Du,
vieles mit Medien heute, ne? Also auch Influencer. Gut, das hat sich ja nun auch durchgesetzt mit Influencern.
Das haben die Menschen jetzt mittlerweile auch
verstanden. Haben sie kapiert, aber es hieß ja auch noch vor 5 Jahren, ach, dieses Gedöns, das hat sich bald erledigt.
Nee, aber hieß auch vor 15 Jahren, dieses Internet setzt sich nicht durch, vor 25 Jahren.
Insofern.
Deswegen, und wenn dann jemand nachfragt, sage ich, ich habe eine Band, das ist immer mein zweiter Satz. Ja, okay. Und dann kommt meistens die Frage, ja, kennt man die oder wie heißt die denn? Und dann sage ich, ja, Revolverheld. Und dann, ach klar, du bist das oder so? Ja,
ja, ich frage, weil du natürlich, du bist ja auch, schreibst ja auch Musik, bist Komponist, du hast bist Podcaster jetzt, du hast ja mehrere Facetten, aber Musiker ist für dich dann schon so die Sache, die am tiefsten passt. Ne?
Auf jeden Fall. Ich bin Musiker und das auch durch und durch und mache das auch wahnsinnig viel und denke mir den ganzen Tag auch eigentlich dann darüber nach. Podcast mache ich eben auch. Und bin auch im Sport irgendwie aktiv, bin mittlerweile in der Stiftungsbeirat bei Werder Bremen und so und arbeite so ein bisschen mit der NFL und mit Werder dann eben mit der Bundesliga. Aber das sind alles natürlich Sachen, die ich irgendwie gerne mache, die irgendwie meine Hobbys sind und also nicht zwingend berufliche Tätigkeiten. Also Stiftung ist halt eine ehrenamtliche Tätigkeit und Podcast macht eben auch Spaß, aber Musik ist mein Hauptberuf, klar.
Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, ihr habt letztes Jahr 20-jähriges Bandjubiläum gefeiert. Wie groß oder klein, das habe ich nicht mitbekommen. Aber weißt du noch, wann es bei dir das erste Mal Klick gemacht hat? Gab es so einen Moment, wo du dachtest, wow, es hat jetzt wirklich funktioniert. Wir haben den Durchbruch geschafft. Wir sind auf dem Radar. Weil das ist ja manchmal auch ein fließender Prozess. Aber manchmal gibt es ja auch so Aha-Momente, wo man sagt, krass, jetzt es läuft.
Ja, bei uns ging das in der Tat langsam. Also 2002 hatten wir die erste Probe, wo wir uns getroffen haben, da habe ich Jakob hier in Hamburg bei diesem Popkurs kennengelernt, wo viele Bands entstanden sind. Da kann man sich bewerben und dann macht man 6 Wochen zusammen Musik und da sind schon Wir sind Helden entstanden und Fury and Slaughterhouse und Rainbirds und was auch immer. Und ich habe eben Jakob da kennengelernt, das war dann so die erste Probe und 2003 haben wir so den ersten Auftritt gespielt, irgendwo hier in Hamburg, rottenschlecht. Und genau, ich weiß immer noch, Jugendzentrum Rotenburg, 0 zahlende Gäste. Deswegen,
vergisst
Rotenburg
man,
wird immer einen Platz in meinem Herzen haben.
Aber dass ihr das dann durchgezogen habt, ne? Das
ja, es waren vor allem 6 Bands und kein Ticket verkauft. Dann haben wir immer gesagt, okay, pass auf, der Deal ist, alle 5 anderen Bands müssen sich vor die Bühne stellen und dann war es irgendwie ganz lustig, weil wenn dann 5 Bands da stehen, das sind ja 25 Leute und das war dann schon viel.
Ja, das ist krass, ja.
Aber es ging dann langsam los, dass man immer mehr gespielt hat und als so der erste Plattenvertrag kam und wir die erste Platte 2005 rausgebracht haben, das war natürlich schon so das erste, okay, hier passiert was und es ist, wir spielen mal nicht nur in Bremen und Hamburg, sondern mit unserem Booking spielen wir es auf einmal irgendwie im Allgäu oder fern der Heimat und zwar auch im Jugendzentrum, aber da passiert so ein bisschen was. Aber ich glaube, die Älteren unter euch werden sich noch erinnern, als ich das erste Mal unser Video auf MTV gesehen habe. MTV und Viva waren damals am Anfang der Nullerjahre halt, war das Maß aller Dinge, ne? Wenn du da ein Video laufen hattest auf der sogenannten N1-Rotation.
Das war auf Viva, Adelsschlag.
Dann warst du in den Charts, Punkt. Und das ist undenkbar zu heutigen Verhältnissen. Aber das erste Mal bei MTV TRL, das war so eine, da konntest du Musikvideos reinvoten per SMS Moderiert damals übrigens von Joko, von Patrice Bodibela und ja, dann war so Colin Fernandes, Klaas hatte seine ersten Moderationen. Die ganze, Moderation. Die ganze aus denen ist ja alles, die sind ja alle irgendwie krass geworden. Janine Ullmann war, waren wir ganz oft im Interview bei Viva und ja, das das erste Mal das Video auf MTV TRL, weiß ich noch genau, da waren wir in Dortmund und haben abends eine Support-Show für Silbermond gespielt und haben diese Show dann im Hotel angeschaltet und ob wir da reingekommen sind in diese MTV TRL Charts. Und dann waren wir da drin und wirklich, sind wir wirklich durchgedreht und dachten, okay, das gibt's doch gar nicht.
Ich möchte ganz kurz betonen, ich habe dich ja schon mal bei Road to Glory gehabt und da hast du ganz ausführlich über den wirklich sehr spannenden Werdegang von dir und der Band erzählt. Ich will das jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Also wer da nochmal eintauchen möchte, gerne in dem ersten Gespräch mit dir nochmal reinhören, weil ich habe heute nämlich ganz viele andere spannende Themen noch. Aber das glaube ich für dich ja auch ganz gut, dann musst du es nicht zum 10., 100. Mal
die
erzählen.
Alte Folge einfach nachdenken.
Genau. Ja. Gab es denn Zeiten in den ersten Wahnsinnsjahren, wo irgendwie ein Hit nach dem anderen kam, wo du merktest, pass auf, Johannes, ich verändere mich ein bisschen, weil das ist ja ein süßes Gift für viele. Also klar. Ruhm ist was Geiles, da wirst du auch mitgerissen, das ist eine tolle Erfahrung, aber das ist auch was Verführerisches und das kann auch Menschen leider manchmal negativ verändern. Hast du da mal so Anfänge festgestellt?
Ja, konkret hatte ich es nicht. Also ich habe schon gemerkt, als wenn dann irgendwie wirklich die Leute, die Fans sehr frenetisch waren und vielleicht auch mal vom Hotel, dass ich dann nicht... Also, dass ich den Moment hatte, wo ich dachte nicht, oh krass, das ist ja wirklich eine wahnsinnige Wertschätzung, dachte, oh, nervig und ich muss jetzt hier weg. Und da dachte ich dann schon schnell, okay, Moment, das ist sehr überheblich jetzt.
Ja.
Weil, also, wenn sich jemand die Mühe macht und hier vorbeikommt, dann ist das schon auch wirklich krasser Einsatz. Deswegen, wir haben uns da ganz gut immer gegenseitig eingeordnet und sind halt auch nicht an die scheiß Drogen geraten, was viele gemacht haben. Ne? Und da gibt's ja so ein paar, wenn du die nimmst, wirst du einfach zum Arschloch und dann das sind das auch Thema, meistens Arschlöcher geblieben. Das haben wir nicht gemacht. Wir waren so Dorftrottel-Biertrinker. Und dann hast du vielleicht am nächsten Tag einen Kater, aber das war's dann auch.
Okay. Also habt ihr euch gegenseitig, wie du sagst, aufgefangen? Weil also manchmal ist es ja so, dass man selber vielleicht auch das spürt oder man kriegt es vom Inner Circle mitgeteilt und dann steuert man ganz bewusst dagegen. Aber es war einfach gar nicht nötig, ne? Weil ihr dazu
das ging ganz gut.
Bodenständig eher, gewesen seid.
Ja, wir haben dann gegenseitig. Also wenn schon jemand irgendwie in einem Interview mal einen komischen Satz gesagt hat, haben wir schon gesagt, ey, das kann man echt falsch auslegen und das ist komisch, hast du mal drüber nachgedacht. Also, ja, okay, krass. Und so.
Wie ist es bei dir damals und auch jetzt, wenn du es mit heute vergleichst, mit deinem inneren Gefühl, ja, es ist alles genau richtig so und ich verdiene das auch, weil es gibt ja manchmal auch so eine leise Stimme, die bei vielen Leuten mal so durchkommt, von wegen, bin ich eigentlich jetzt wirklich gut genug, verdiene ich das jetzt wirklich, ist dieser Erfolg gerecht, habe ich das verdient? Oder kannst du das schon ganz gut einsortieren?
Imposter-Syndrom.
Ne? Ja, es gibt ja mehr, als du denkst, diese Selbstzweifel, die bei vielen immer wieder hochkommen.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, absurd, wie du in diese Position gekommen bist und du kannst ja eigentlich gar nichts. So, das habe ich jetzt irgendwie nicht. Es ist schon so, dass als wir in Corona Auftrittsverbot hatten und dann echt wenig gespielt haben oder ganz andere Konzerte, ich meine, Autokino-Konzert, Strandkorb, war lustig, aber danach bin ich schon mit weniger Sicherheit auf die Bühne gegangen. Also auf einmal war ich wirklich übertrieben nervös und hatte wirklich da Themen und dachte so, wo kommt das denn jetzt her nach irgendwie fast 20 Jahren? Absurd, aber das habe ich irgendwie gut bearbeitet, habe sowieso ein gutes Umfeld von Coaches und Therapeutinnen und bin da sofort rangegangen, weil ich wusste, dass jeder Mensch, der auf der Bühne steht, theoretisch, wenn er lange dabei ist, einmal in seinem Leben an den Punkt kommt, wo er eine übertriebene Nervosität entwickelt oder eben genau das denkt, ich kann das alles nicht, ich kann das alles gar nicht mehr. So. Und mir hat dann sehr geholfen, mir einfach auch vor Augen zu führen, ich habe schon über 1000 Konzerte gespielt. Warum soll es beim 1001. Konzert jetzt nicht klappen? So, vertraue auf das, was du kannst und so. Da konnte man dann ganz gut rangehen.
Also du gibst es darauf, dass einfach durch die lange Corona-Pause da diese Routine dann fehlte, dass dadurch überhaupt dieser Zweifel kam, oh, kann ich das jetzt überhaupt noch? Weil du sagst, du hast danach dann irgendwie Probleme gehabt, wieder on Stage zu gehen. Oder es war anders als vorher.
Ja, ich glaube, es ist die fehlende Routine gewesen, auf jeden Fall. Und dass dir halt 2-3 Jahre vom System erzählt wurde, dass du nicht systemrelevant bist, dass dein Job nichts wert ist, dass du nichts wert bist quasi. Also Selbstständigkeit schon mal gar nichts wert, Musik und Kunst, ja absolut. Ja. Und das ist schwierig. Jeder hatte da so seine Probleme, aber ich kenne viele MusikerInnen und SchauspielerInnen, die an diesem du bist nicht systemrelevant zerbrochen sind und die jetzt was anderes machen.
Krass, das ist ein Riesenthema, finde ich, was finde ich auch nochmal aufgearbeitet gehört. Also generell natürlich, was Kreativitätsjobs angeht, aber auch das Thema Selbstständige. Also da muss ich sagen, ist jetzt eine böse These, aber ich habe das Gefühl, dass eben die Politik generell, die findet Selbstständige irgendwie blöd, habe ich das Gefühl. Ne? Das ist doof.
Wirklich, also können wir kurz mal abbiegen, weil ich sehe das natürlich genauso. Das ist einfach eine unfassbare Ungerechtigkeit, weil unser System existiert nur so, wie es ist, durch die Selbstständigen. Das darf man immer nicht vergessen. Ja?
Genau.
Festangestellten ist alles gut, du kriegst irgendwie
am besten Überbrückungsgeld. Die Verbeamteten.
Du kriegst alles, es ist okay und es ist auch, natürlich, niemand kritisiert das, es ist ein wichtiger Job. So. Aber wir zahlen mit unseren Steuern in eine Rentenkasse ein, von deren wir am Ende nichts kriegen, weil nur über die Renten der Festangestellten wird die staatliche Rente nicht finanziert. Wir kriegen jetzt gar nichts. Das heißt, wir zahlen ein fürs System und das muss man eben sagen. Die festangestellt sind, die zahlen für sich selber ein. Das kommt am Ende ihres Lebens wieder und wir zahlen für Leute ein und für uns selber kriegen wir nichts. Wir müssen uns privat drum kümmern. Das heißt,
wir müssen
der Selbstständige in der deutschen Gesellschaft, absolut, der Selbstständige in der deutschen Gesellschaft ist komplett benachteiligt und auch noch schlecht angesehen. Und wenn dann noch jemand kommt mit, ja, du hast es dir ja selbst ausgesucht und so, das ist halt das dümmste Argument der Welt. Aber
finde ich aber gut, dass du das auch nochmal so klar positionierst, weil also es ist genau meine Meinung und ich habe mich da auch sehr drüber geärgert, häufig auch gestritten mit Freunden, ne, die dann auch genau das Argument machen, ja, Augen auf bei der Berufswahl und du hast es dir doch ausgesucht.
Ja, aber
warum bist du überhaupt Freiberufler?
Wir können das gerne so machen, dass alle Selbstständigen einmal einen Tag nicht arbeiten, dann ist das System Deutschland sofort nach einem Tag zusammengebrochen. Also an allen Ecken und Enden. Völlig.
Du hast ja jetzt eine tolle Karriere hingelegt. Kannst du denn jetzt nach 20 Jahren Revolverhead sagen, mehr als 20 Jahren, das sind ja jetzt sogar 21 Jahre, was mal vielleicht eine Karriere-Fehlentscheidung war, wo du sagst im Rückblick, das hätte man sich lieber auch als Band, als Gemeinschaftsentscheidung verkneifen sollen, oder ist das bei dir so, jede Entscheidung ist so gut, wie sie ist?
Ja, nee, da waren sicher etliche Fehlentscheidungen dabei, weil wir es nicht besser wussten oder jung waren und Quatsch gemacht haben. Wir haben zum Beispiel, einmal haben wir gesagt beim zweiten Album, ja, die nächste Single muss auf jeden Fall eine Rock-Single sein. Dann haben wir irgendwie einen Song ausgekoppelt namens Du explodierst mit einem Video, wo wir so an Clockwork Orange angelehnt, krasses Video,
mit
wo wir die ganze Zeit nur übertrieben fressen und im Video immer fetter werden, bis wir platzen. Also Revolverhead, du explodierst, gibt's sicher noch bei YouTube, ist wirklich lustig.
Geil. Schau ich mir mal an,
totaler Trash und diese Single, und das Video war unfassbar teuer und die Single hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil
die ist auch explodiert.
Kein Radiosender hat es gespielt und die gab's auch noch physisch, also in Plastikform. Ja. Limitiert und ich glaube, wir haben die bis heute nicht ganz abverkauft. Also das waren natürlich lustige Fehlentscheidungen, die dann damals für die Plattenfirma teuer waren.
Aber für euch passte das damals und Rock'n'Roll.
Also ich sag, das Video kann man wirklich so als Trash-Video des Jahres, finde ich, hätte man schon mal einen Preis kriegen können. Wieso gibt es nicht so eine goldene Himbeere für Musikvideos oder so?
Ja, ich glaube, ich habe es lange auch nichts mehr von einer goldenen Himbeere für Filme gehört. Das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen in den letzten Jahren, oder? Egal, war ja früher viel mehr Thema. Die Musikbranche hat sich ja komplett verändert. Ist natürlich eine gemeine, rein hypothetische Frage, aber stell dir vor, du beamst dich jetzt nochmal 25, 30 Jahre zurück. Würdest du mit dem, was dir deine innere Stimme sagt, wieder in so ein Musikbusiness einsteigen, wo du heute genau weißt, hey, physischer Verkauf ist einfach tot. Man kann natürlich was verdienen, wenn man millionenfach streamt. Durch Live geht auch was, aber es ist ein ganz anderer Weg. Du hast andere Chancen, an Zuschauer zu kommen, aber es ist auch wesentlich schwieriger. Also vielleicht ist es auch nicht schwieriger, vielleicht ist es jetzt meine Laiensicht. Aber was würdest du sagen? Würdest du diesen Weg auch heute nochmal gehen? Oder?
Also wenn damals die technischen Möglichkeiten wären wie jetzt oder wenn damals alles wäre wie damals?
Nee, also es sollte natürlich schon der Vergleich sein, also eine ganz andere Musikbranche und du hast heute andere technische Möglichkeiten, aber es ist eben auch nicht mehr so, dass du mit dem Verkauf richtig Kohle machen kannst.
Ja.
Es wird ja nicht mehr, ne? Es ist ja leider immer schlimmer geworden.
Genau. Auch mit den Alben, ich würde mich natürlich immer wieder für Musik entscheiden, weil ich es liebe und total gerne mache. Und wenn ich vor 25 Jahren gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich es natürlich auf jeden Fall gemacht. Wenn man heutzutage neu anfängt, ist es wirklich schwierig. Also ich werde ja natürlich immer wieder gefragt, was rätst du jungen KünstlerInnen?
Ja.
Und ja, ich sag mal, vor 6, 7 Jahren war das noch irgendwie klar mit irgendwie, ey, ihr habt die Möglichkeit, eure eigene Musik zu produzieren, ihr könnt sie im Kinderzimmer am Laptop aufnehmen, gar kein Problem, es gibt so viele Umsonstprogramme, ein Mikro dran, easy, mach deine eigene Musik und dann nutz alles, was an Social Media eben umsonst für dich da ist. Ich meine, du kannst YouTube, damals noch nicht TikTok oder was auch immer, Instagram, damals Facebook, kannst das alles bedienen und machen und tun und jetzt auch durch TikTok. Mach einen Song, stell ihn raus, ein Teil davon, guck, was passiert. Und wenn es bei TikTok explodiert, es hat gerade einen Sohn von einem Freund von mir, den ich gerade ein bisschen berate, das ist genauso passiert. Der macht einfach seine Dinger auf TikTok, produziert die selber Und auf einmal stehen alle großen Labels bei ihm vor der Tür und wollen was machen. Weil der ein Video bei TikTok hat, was ging. Das ist natürlich super. Die Möglichkeiten gab es damals nicht. Da musste schon ein Manager losrennen mit, ja, Demo und hier, die haben das im Studio aufgenommen und sowas. Das ist natürlich besser.
Und die Multiplikation ist insofern dann einfacher. Also man kann es durch Social Media leichter schaffen, eben auch auf dem Radar bei der Zielgruppe zu kommen. Ja. Das war früher ja nicht möglich. Ohne dass du ein Management hast, ohne dass ein Label dahinter war, dass die erstmal Geld in die Hand genommen hat und euch promotet als Künstler.
Absolut, du brauchst professionelle Strukturen. Die brauchst du mittlerweile einfach nicht mehr. Und bei ihm ist jetzt auch die Frage, geht dann die mit einem großen Label ein oder auch nicht? Weil er kann seine Musik selber bei Spotify und Co. rausstellen. Dann verdient er 100%, nicht irgendwie ein bisschen. Und ich meine, ein Booking, der hat Lust live zu spielen, dann ist das natürlich, also jemand, der die Konzerte bucht, ist gut. Aber ich glaube, was für viele jetzt in nächster Zeit das Problem werden wird, ist, in Zeiten der KI zu beweisen, dass sie echt sind.
Ja.
Das ist, finde ich, der Gedanke ist so absurd. Also, weil wenn du jetzt Musik rausbringst, sagen wir mal in 3 Jahren, dann wird das erste Jahr sein, dass jemand sagt, du bist nicht echt. Ja doch, hier ist ja ein Foto von mir. Ja, es ist nicht echt. Ja, aber hier ist ein Video von mir, ein Musikvideo. Ja, es ist nicht echt. Okay, und dann gibt's nur eine Möglichkeit zu sagen, ich spiele an dem und dem Tag da ein Konzert, dann komm da halt hin. Ich hoffe, dass es Live-Konzerte befeuern wird, aber allein der Gedanke, dass du beweisen musst, dass du echt bist.
Das ist beängstigend, finde ich. Also ich meine, es gibt ja inzwischen auch so ein paar Blüten. Ich weiß nicht, das hast du sicherlich auch mitbekommen. Es gab doch jetzt eine Welle von diesen Schlagersongs mit pornösen Texten. Und also wo ich auch erst dachte, what the fuck? Aber klar, das ist eben auch ein bestes Beispiel für, oder heute creme ich mir die Scheide ein.
Peter, der
dürfen wir sagen.
Ein Wahnsinn.
Das habe ich explicit Content, muss ich antippen. Ja. Nein, aber das ist ja lustig, aber es ist eben auch, es zeigt, du kannst die KI füttern. Du sagst, mach mir einen Schlagersound in den 70er Jahren mit irgendwie so in dem Text über irgendwie, ich vögel meine Omi oder so. Das ist jetzt
genau. Ja, aber das ist schon krass, genau, man muss da, ich beschäftige mich natürlich mit solchen Apps und so. Eigentlich wird immer so ein bisschen versauter Krempel wird aussortiert, das macht die KI eigentlich nicht mit.
Aber wie erklärst du das?
Ja, wie die das machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also du kannst quasi nicht sagen Penis, sondern du musst dann irgendwie sagen Banane oder sowas. Also du musst es irgendwie eigentlich auch lustig machen, aber da ist natürlich alles möglich. Und dann noch ein KI-Bild und es sieht aus wie so 60er-Jahre-Swing-Schlager. Und dann irgendwann im zweiten Moment, was hat er gerade gesungen? Das ist absurd.
Ich habe Freunde, die haben das ihrer Oma vorgespielt und die hat das erst gar nicht gehabt.
Was sehen die denn da? Oh Gott. Der sieht ja aus wie Freddy Quinn. Ja. Also sowas finde ich total lustig.
Aber es ist auch gefährlich. Es ist ein zweigneisiges.
Ja, klar. Also wenn du das jetzt Thema richtig machst, zum Beispiel in der Richtung, dann ist das bis halt beim ZDF Fernsehgarten und dann weiß Florian Silbereisen gar nicht, welchen Künstler er einladen soll, weil der nicht echt ist. Und bei Kinderliedern ist es natürlich noch krasser. Wenn das Playback so ein bisschen verspielt und egal ist, da kannst du natürlich total gut machen. Also Freund von mir und ich machen das zum Beispiel teilweise so, weil das so einfach ist mit den Apps. Du hast eine Geburtstagsparty von Kindern und wie heißt du? Ja, wie alt bist du geworden? So, dann mache ich dir in 10 Sekunden ein Lied über den und sein Kuscheltier und sowas und wo er heute feiert und wer seine besten Freunde sind. Und es kommt alles in dem Lied vor.
Und das ist dann auch wirklich, das hört sich auch dann...
Das hört sich an ein paar Stellen noch ein bisschen lustig an, weil du ja nur 30 Sekunden investiert hast. Aber wenn du das professionell machst und dir Zeit nimmst, es ist ja wie, also guter Freund von mir ist in KI Bilder und Video total tief drin. Und der macht die krassesten Clips für ProSieben und sowas. Der ist natürlich stundenlang, tagelang damit beschäftigt und so. Ne? Aber das ist, wenn du dich damit beschäftigst, kriegst du es hin. Und wir sind ganz am Anfang. Ne?
Ja.
Wir sind quasi beim 56K Modem gerade so und finden es schon krass.
Ganz ehrlich, Johannes, es gibt, ich weiß, das gab es ja jetzt auch schon zu KI Instagram Models, wo dann auch Filme, also Clips waren, wo ich sage, krass, und das ist jetzt schon, das sieht man, aber es ist doch beängstigend, da kann man ja alles fälschen.
Also Mode ist natürlich krass.
Die Haare, die Haut, das sieht so echt aus, was noch vor 15 Jahren, du kannst dich vielleicht noch an diese ersten KI Filme, wo der erste Film künstliche Intelligenz, das sah so scheiße aus. Also Avatar ging noch, also das war zwar auch ein bisschen Schlümpfe
auf Speed,
aber du weißt, was ich meine, das gab da ja auch schon vor 20 Jahren der erste nur mit KI-Darstellern, aber das sah so scheiße aus und jetzt ist es ja wirklich lebensecht. Und da,
total. Also bei der Mode gab es ja jetzt auch die ersten Firmen, die einfach Kampagnen geschossen haben und es war eben, haben sie auch gesagt, das ist KI und hier Models. Und ich meine, was sparen die an Geld? Gott im Himmel. Sonst fliegen die für 100.000 nach Australien und 100.000, eine Million. Und drehen und machen und tun. Und jetzt sagen sie hier, Model, bitte nicht so perfekt. Und das ist gerade der Trend und das sind unsere Klamotten. Ja. Und es klappt. Ich habe mir die Kampagnen angeguckt. Es sieht super aus. Ich kann den Unterschied nicht mehr erkennen. Gerade weil bei Mode ja auch so perfekt geschminkt wird, dass die natürlich eben gut aussehen.
Larger than life,
also das ist ja klar.
Und die Nachbearbeitung. Ich sag nur, was die da noch mit.
Ne? Also Photoshop, tschüss. Ja, das kannst du dir sparen. Dann natürlich meine Freunde, die Sprecher sind. Also ich habe ein paar, die sind Synchronsprecher oder die sprechen Werbung ein. Ja, die machen das höchstens noch 5 Jahre. Also alleine die KI kann ja deine Sprache in die Richtung verändern.
Stimmt.
Und das heißt, Jennifer Anderson's Filme werden dann in ihrer Stimme in Portugiesisch und jetzt schaltest du auf Russisch um und jetzt, das siehst du ja in kleinen Videos schon. Und ich guck gerade eine Netflix-Serie über die Boybands der Nullerjahre.
Geil.
So, und da geht's um Lou Pearlman, der ist ja schon tot. Ja. Das ist ja dieser Erfinder von NSYNC und Backstreet Boys. Du weißt das, denn du bist aus der Generation.
Genau.
Und der ist tot, aber sie haben ein Video, wo sie quasi ihn sprechen lassen und der bewegt sich und spricht und haben halt ein Foto von ihm genommen, quasi in seinem Büro. Und das funktioniert. Du denkst, der Typ redet mit dir. Und wir sind jetzt noch nicht bei Fake News angekommen. Hast du gestern die Rede gesehen, die irgendwie Scholz gehalten hat? Und die war dann im Zweifel gar nicht echt. Aber
ja, aber wie gesagt, das ist eben auch das, was einen sehr beängstigt, weil das kann ja auch höchst dramatische politische Folgen haben, ne? Wenn dann irgendwie ein US-Präsident, wer auch immer das jetzt werden wird, dann irgendwelchen Mist dann da per KI in den Mund gelegt bekommt und das sieht total echt aus. Aber wollen wir jetzt, also am Grunde muss man das ein bisschen verdrängen.
Eine dystopische Version, ja.
Du bist echt, lieber Johannes, und
ja,
dein Freund Sebastian Knauer ist auch echt. Und du gehst mit dem gemeinsam auf Tour, nämlich mit dem Programm Classic Meets Pop. Das ist ein Motto, unter dem ihr eine Melange aus den Genres präsentiert. Kannst du mal zusammenfassen, was da die Fans erwartet?
Ja.
Also wie wird das sein? Bist du dann auch mal in der Klassik unterwegs und Sebastian wird dann auch mal singen oder ist das eher nicht? Oder?
Also ich sag mal, wir tauschen nicht die Instrumente.
Nee, okay.
Das wäre wirklich, also der Typ.
Hätte ja sein können, das ist auch super. Auf Klavier kannst du ja auch, ne?
Also der Typ spielt Klavier wie vom anderen Stern. Ich meine, er ist Echo-Gewinner, der tourt international um die ganze Welt. Es wäre sowas von lächerlich, wenn ich mich da ans Klavier setze. Gott sei Dank kann er gar nicht singen. Deswegen hat jeder von uns was.
So. Sehr gut.
Aber also wir sind ja gute Freunde und haben das in Corona-Zeiten mal ausprobiert, als wir zu Hause saßen und haben einfach so ein bisschen Sachen anders arrangiert. Und jetzt ist es durchaus so, dass diese Sachen eben, das ist jetzt nicht so, der spielt mal Klassik, dann spiele ich Pop und dann geht der mal wieder von der Bühne, sondern dass Sebastian im Zweifel was von Schubert spielt und irgendwann in einen Song von mir übergeht, der dann aber so arrangiert ist, dass du erst, wenn ich anfange zu singen, merkst, okay, Moment, wo sind wir denn zu Revolverheld abgebogen, weil wir waren doch noch eben bei oder Satie oder irgendwie sowas, weil die einfach so ungewöhnlich arrangiert sind, wie ich selber auch 20 Jahre noch nicht gehört habe. Und das ist natürlich eine große Freude, so die eigene Musik mal so zu vermischen und eben ganz anders aufzunehmen.
Aber es gibt dann also auch Momente, wo dann Sebastian nur, du hast ja gesagt, er ist einer der tollsten Pianisten am Klavier ist, oder hast du dann vielleicht doch eine Gitarre und begleitest ihn, hast da irgendwas, wo du auch dann mal sozusagen interagieren kannst, weil klar, bei Satie oder bei klassischen Stücken kannst du ja nicht singen,
das
passt ja nicht.
Nee, und das da ist ja, da passt auch keine Gitarre dazu.
Das war jetzt auch nur so in die Tüte gesprochen.
Er hat natürlich immer mal Momente, wo er auch alleine was spielt, alleine um das auch zu präsentieren, was der für ein unfassbar guter Typ ist und wie krass der spielt. So. Deswegen haben wir solche Sachen. Wir haben ja noch ein Quintett dabei. Ich spiele auch immer eine Nummer nur mit dem Quintett. Die sind mal sehr besonders. Also nur Streicher und ich. Das ist dann schon irgendwie auch echt für mich super besonders. War mal so ein Traum, den ich immer schon mal machen wollte. Und so ist das. So geht das ein bisschen Hand in Hand und ist für mich auf jeden Fall eins der speziellsten Projekte, die ich je gemacht habe.
Hört sich spannend an. Ihr habt ja schon Premiere gehabt in der Elbphilharmonie letztes Jahr. Das war ein rauschender Erfolg und hat euch dann ja auch bestärkt, ne, dass ihr das jetzt sozusagen auf Deutschland-Tour bringt, das Thema. Ne?
Das war sehr schnell ausverkauft irgendwie. Deswegen haben wir gedacht, wir machen es nochmal. Jetzt spielen wir in Hamburg hier in der Leisthalle und sind dann eben durch ganz Deutschland.
Und die Idee war wirklich eine Gemeinschaftsidee oder hat einer von euch beiden mehr so diesen Impuls gehabt, Mensch, lass uns doch mal gemeinsam was machen. Du hast gesagt, Corona war so der ausschlaggebende Punkt.
Also Sebastian kam auf mich zu und meinte, ey, wir haben ja beide viel zu viel Zeit. Ich wäre jetzt eigentlich gerade in China und
schade, ne?
Ich jetzt bei Corona jetzt nicht so eine gute Idee, darüber zu fliegen. Und dann meinte ich, ja super, ist doch geil auf jeden Fall und haben uns getroffen und einfach mal, es gab ein paar Noten von meinen Songs, haben wir einfach ein bisschen gespielt und gemacht und getan und es hat sofort super funktioniert.
Also ihr musstet nicht lange erstmal ein bisschen gucken, dass ihr euch aufeinander eingroovt, weil das ist ja, glaube ich, auch die Herausforderung bei so einer Live-Performance, gerade wenn Genres sich verschmelzen und wenn man da so einen Austausch hat, dass man da so eine Connection hat. Aber liegt das daran, dass ihr eben auch lange schon Freunde seid, dass da gleich so eine Ebene war? Oder?
Ja, wir hatten eben eine freundschaftliche Beziehung und haben, er ist ein sehr pop-interessierter Typ auch, der war gerade mit seiner Tochter bei Coldplay und so, also der ist nicht so ein steifer Klassik-Bock, der dann auch nur Barock hört oder sowas, sondern bei denen im Haus ist immer irgendwie gut was los und der ist total popmusikaffin, deswegen weiß er, glaube ich, auch, wie man damit umgeht. Und ich auf der anderen Seite habe eine Mutter, die Klassik studiert hat, klassische Pianistin ist, bin also irgendwie damit aufgewachsen, habe mich immer für die in meinen Augen coolere Rock- und Popmusik entschieden, aber kannte das natürlich, dass da jemand am Flügel sitzt und stundenlang irgendwelche Stellen übt, damit sie da schneller wird in den Fingern oder mehr Gefühl reingibt und dann mal langsamer wird und wieder schneller und so. Ich habe früher als Kind ganz oft unterm Flügel gelegen, wenn meine Mama geübt hat, fand geil. Das irgendwie beruhigend.
Schön, ja. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, das soll ja generell, also ich finde auch Klavier ist was Wunderbares, habe ich auch mal gelernt, leider nie weiter betrieben. Wir haben jetzt kein Instrument, aber es ist so schade, weil ich finde, eins der schönsten Instrumente überhaupt. Gut, da werden jetzt wieder andere sagen, nein, und es gibt viel schönere.
Ja, Klavier ist schon ein cooles Instrument. Ich finde,
Gitarre und Klavier sind so meine persönlichen Darlings, aber...
Ja, meine Mutter ist Klavierlehrerin gewesen und ich habe es nicht gelernt. Völlig bescheuert. Ich fange jetzt mache ich es ein bisschen, weil mein Sohn zur Musikschule geht und ich dann parallel gesagt habe, Freund von mir gehört die, ey, wenn der jetzt hier Schlagzeug oder Gitarreunterricht hat, kannst du nicht parallel, bevor ich jetzt hier am Handy Mails schreibe, mir Klavierunterricht geben? Und jetzt habe ich vor einem Jahr mit 43 angefangen mit Klavierunterricht. Naja.
Aber ich finde, das ist es nie zu spät, ne? Es gibt ja auch Leute, die studieren mit 70 nach BWL.
Finde ich super.
Also, ne, weil ich find, das ist hält ja, auch jung.
Absolut. Und ich meine, das ist ja so das.
Die Synapsen. Auch wenn es schwerer ist, zu lernen ist im Alter. Ne?
Aber lebenslanges Lernen und gerade Musikinstrument, wo du eben mit den Händen was Unterschiedliches machst, verknüpft die Gehirnhälften ist und so. Ist total gut gegen Demenz.
Ist total wichtig. Und ich als noch älterer Herr als du, mit Augenzwinkern, du bist ja immer noch jung, ich versuche ja schon seit Jahren jetzt Spanisch zu lernen. Ne? Wir hatten das Thema, bin ja viele in Spanien oder denkst, aber ich sag mal, Alter, wie kann man so bresig sein, nämlich mit den unregelmäßigen Verben und einem Albtraum.
Und die Zeitform.
Also, Vokabeln sitzen schon größtenteils, aber so das Sprechen, die Grammatik, es ist so krass, also ich habe da echt total. Probleme.
Duolingo, ne?
Oder ja, aber auch sogar Privatlehrer, der hat schon aufgegeben jetzt.
Ich hatte das Glück, dass ich Französisch in der Schule ziemlich gut war und auch Leistungskurs und Französisch Abi gemacht habe und da irgendwie viel verstehe und dann habe ich irgendwann noch in der Schule konnte ich Italienisch machen, habe ich noch 3 Jahre Italienisch dazu gemacht, weil ich einfach dachte, komm, wenigstens die Sprache ein bisschen verstehen. Irgendwann, zu irgendeiner Zeit in meinem Leben konnte ich mal ganz okay Italienisch sprechen.
Aber verlernt man auch ganz schnell wieder, ne?
Oder super schnell, aber wenn ich jetzt in Spanien bin, durch die Nähe zum Italienischen verstehe ich immer irgendwie was.
Ist ein Thema, absolut.
Aber, wenn ich jetzt nochmal in Italien wäre, ist, glaube ich, geil, aber wäre es, glaube ich, cool. Aber so diese Zeitform finde ich mal so schlimm.
Oh Gott. Du, dabei ist ja Deutsch auch nicht gerade eine einfache Grammatik. Aber also insofern sollen wir uns nicht beschweren. Aber was ich sagen will, es ist halt schwerer, die grauen Zellen sind halt bresiger im Alter. Es ist einfach so, je älter du wirst, umso wichtiger ist es ja, die ein bisschen in Gang zu halten und herauszufordern. Noch eine Frage zu Klassik meets Pop. Was ist denn für euch die größte positive Herausforderung bei so einer Live-Tour? Also es gibt ja immer Dinge, wo man sagt, es läuft super, aber da könnte es noch geschmeidiger werden oder ist das einfach so organisch bei euch, dass es da gar keine Sachen gibt, wo ihr vielleicht auch bei den Proben merkt, da könnte man noch ein bisschen justieren, das ist noch nicht so smooth oder?
Nee, also musikalisch ist es eigentlich alles relativ gesettelt, weil wir das jetzt schon über ein paar Jahre machen, waren hier beim Schleswig-Holstein Musikfestival oder Rheingau, Elfi und so, haben das schon durchaus.
Also vor dieser Tour, die jetzt kommt, seid ihr ja schon da.
Genau, wir beiden schon, aber wir haben jetzt ein neues Quintett dabei, die müssen wir natürlich jetzt neu einarbeiten und die sind natürlich oft so, dass sie sagen, okay, sollen wir das jetzt eher klassisch spielen oder eher Pop? Oder vielleicht sogar eher Jazz oder so. Und dann muss man sich bei jedem Song so ein bisschen einfangen und sagen, okay, pass mal auf, wir machen das jetzt eher so und seid mal ein bisschen weiter vorne, seid mal ein bisschen attackiger oder eher so ein bisschen mehr dreamy und so. Weil das ist bei Streichern, die haben ja entweder so einen Ansatz, dass sie so zack da sind oder so. Und ja, eher, dass man dann da insgesamt dann da zu siebt eine Welt findet, wo alle auf dem selben Planeten sind.
Aber das wird sich dann ja auch sicherlich schnell finden. Hast du jemals bereut, etwas nicht, also im Rückblick, jemals bereut, was nicht getan oder auch nicht gesagt zu haben?
Boah, mit Sicherheit, aber konkret ist jetzt nicht dieser eine Moment oder diese eine Geschichte, die mir jetzt einfällt.
Ja, es gibt ja auch das Menschen, die sagen, ich bereue, also non, je ne regrette rien, also ich habe keinen Bock, irgendwas zu bereuen, weil das war halt that's me und jetzt bin ich reifer geworden, klar war das nicht schlau.
Nee, also das war jetzt bei mir nicht so stark, dass ich denke, da habe ich die falsche Entscheidung getroffen. Deswegen ist das nicht passiert. Also wahrscheinlich, also ich habe bei der Band in der Tat ein bisschen gezögert, ob ich gesagt habe, ich bin jetzt dabei oder nicht und wahrscheinlich, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte jemand anders gemacht, das hätte so trotzdem so funktioniert, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann gedacht, shit.
Ich sag dir das. Wolltest ja auch schon, du hast ja auch in meinem ersten Gespräch mit dir, gut, das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass du es erzählst, aber du wolltest ja auch schon hinwerfen. Du warst dem ersten auf die Nase fallen. Ihr habt nicht den Erfolg gehabt, den ihr euch verkauft hattet.
Mit einer Schulband.
Genau.
Sozusagen.
Und da wurde euch auch schon versprochen, ihr werdet jetzt die neuen Stars. Ja, genau. Und dann, nee, war nicht. Ne?
Nee, deswegen ist das alles relativ gut gelaufen. Es gibt jetzt nichts Schlimmes, wo ich sage, okay, da bin ich falsch abgebogen und das würde ich gerne rückgängig machen.
Okay. Ich hatte dich vorhin schon mal gefragt mit Selbstzweifeln, aber gibt es auch immer mal wieder, auch jetzt als Star, als wirklich jemand, der seit mehr als 20 Jahren zeigt, was er kann, dass du manchmal Versagensängste hast? Du hast ja erzählt, nach Corona war es mal so ein Moment, dass du dachtest, kann ich das noch auf der Bühne jetzt so rocken wie früher? Hattest Stage Fright, aber kommt das oder bist du jetzt so mit dir im Reinen, dass das heute kein Thema mehr ist?
Geht's? Ich bin manchmal noch vor Auftritten einen Ticken zu nervös, weil mir die Routine fehlt und denke so, absurd. Aber habe da meine Technik und kann das ganz gut einordnen. Versagenshängste habe ich, glaube ich, wenn dann nur als Vater. Wenn so, ich meine, jetzt ist er 11, ist das relativ gut gelaufen, toi, toi, toi.
Sehr gut.
Aber ich bin natürlich schon gespannt, wenn er so in Pubertät und losgeht und sowas, wenn es dann so richtig losgeht. Das finde ich schon spannend, aber da habe ich schon ein bisschen Schiss. Hoffentlich haben wir ihn auf die richtige Bahn, hoffentlich trifft der die richtigen Entscheidungen, ne? Hoffentlich biegt der nicht irgendwo falsch ab. Ich glaube, das sind normale Elternängste, aber ist das gut. Eine Versagensangst? Ich weiß es nicht. Es ist eher so ein bisschen Angst, dass das Kind auf die schiefe Bahn gerät.
Aber bis jetzt man weiß es ja auch. Nee, aber ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das wissen wir ja auch. Nichts im Leben ist sicher. You never know. Aber ich wünsche mir natürlich nur das Beste für euer Kind. Der Gedanke an die eigene Endlichkeit. Ich erinnere mich bei unserem ersten Gespräch, das passt dir gar nicht. Also es ist eigentlich scheiße, das Gefühl, dass wir alle irgendwann nicht mehr da sein werden. Ist in den 4 Jahren, die wir uns nicht gesprochen haben, irgendwas da passiert, dass das manchmal vielleicht auch ein bisschen was Tröstliches hat, dass unser Leben doch endlich ist?
Das ist das Einzige, was man weiß, ne?
Ja,
dass
eben.
Es irgendwann vorbei ist.
Und ich finde es nicht tröstlich, aber es gibt Menschen, die finden das tröstlich, den Gedanken. Aber wie ist das so heute, 2024. Ja. Johannes Strate wird irgendwann nicht mehr auf dieser Welt sein.
Ja, klar. Also ich bin natürlich gerade in so einer Lebensphase, wo so die Generation über mir durchaus ab und an das Zeitliche segnet. Deswegen ist es natürlich sehr konkret gerade, aber ich bin eher so drauf, dass ich einfach sage, ich möchte einfach mein Leben jetzt maximal schön machen und genießen und so. Und ne, wenn man dieses Bild von dem Ball nimmt, was man in die Höhe wirft und irgendwann fällt er wieder runter, dann hoffe ich immer noch, dass mein Ball gerade ganz oben ist und noch nicht am Runterfallen ist. Aber ich bin da eigentlich gerade ganz versöhnlich und mach mir darüber einfach aktuell nicht so viel Gedanken, weil ich einfach sehr hoffe, toi, dass es noch weit weg ist.
Und du tust ja auch aktiv, ne? Du bist sportlich, so wirst dann auch mit 60, 70 noch fit sein.
Natürlich.
Ne? Ja, also das wollen wir doch
machen schwer wir beide
voraussetzen. Ja. Ne? Gab es in der Vergangenheit auch mal Momente, wo du dunkle Gedanken hattest, wo du gemerkt hast, wow, meine Liebe zur Musik, die ist jetzt wirklich ein Anker. Also die hilft mir jetzt auch sehr und das rettet einen mal aus, keine Ahnung, dass man einfach, ich sag jetzt nicht Depression, aber dass man trübe Gedanken hat. Das haben wir alle mal. Du sagst selbst, das Leben ist nicht immer nur schön, es gibt auch mal Scheißphasen. Und
also es hatte ich jetzt nie so extrem, dass ich jetzt die Musik brauchte, um mich rauszuziehen. Wenn
also nicht so, die Musik hat dich gerettet, sowas.
Nein, wenn, dann ist es die Familie, die einen rettet oder die mich zumindest rettet. Aber wenn man mal ein bisschen dunklere Gedanken hat, das ist dann nicht die Musik.
Nee. Okay. Also das finde ich insofern spannend, weil das ist vielleicht ein Klischeegedanke, dass man denkt, wenn jemand Musik so liebt und du sagst ja, das ist deine Bezeichnung, du bist ein Musiker, dass es dann auch so ein Gesamtpackage ist, dass du auch als Privatmensch dann die Musik doch sehr auch als Anker nimmst manchmal. Oder
ich glaube, es ist ein bisschen ein Klischeegedanke, weil der Banker wahrscheinlich auch nicht in die Bank geht, wenn es ihm schlecht geht.
Das stimmt, hast du recht.
Sondern es ist eher so, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann habe ich gar keinen Bock auf der Bühne zu stehen oder Songs zu schreiben oder sowas. Ich schreibe mir dann vielleicht 1-2 Mal Gedanken auf, aber dass ich daraus einen Song mache, dafür muss ich erst wieder stabil sein. Ja, wenn es mir nicht gut geht, habe ich einfach dann keine Lust zu arbeiten. Musik ist toll, ich mache das total gerne, aber ich kann auch problemlos einen Monat mit meiner Familie im Urlaub sein, geht ja jetzt nur in Sommerferien, und keine Musik machen und bin trotzdem glücklich.
Welcher Mensch hat dich oder welche Menschen haben dich im Rückblick bislang am meisten geprägt, dich am meisten beeinflusst? Eltern ist logisch, klar. Wobei die manchmal auch nicht so prägend sind. Manchmal gibt's
bei mir war es aber sehr prägend. Ja. Beide Musiker und immer viel Musik bei uns im Haus, viel Kunst da. Ich komme ja aus einem kleinen Künstlerdörfchen Wobbswede in der Nähe von Bremen. Da waren nur Maler, Fotografen und MusikerInnen und das war echt total nette Stimmung da in den 80er Jahren. Habe ich sehr geliebt. Deswegen meine Eltern sicherlich total viel. Und dann schon so mein Umfeld. Also die Band hat mich natürlich auch geprägt. Da prägen wir uns wahrscheinlich gegenseitig, weil wir das zusammen entwickelt haben und da immer wieder die nächsten Schritte gegangen sind. Ja, und dann natürlich meine Familie. Also es ist jetzt, ich habe nicht so diesen einen Mentor oder...
Nee, das finde ich aber auch immer
so viel der Ehre. Und da war dieser Professor damals in der Uni und ohne den wäre das alles nicht möglich gewesen. Nee, ich hatte einen Mathelehrer, der war super. Ich habe immer Mathe gehasst. So, und das war nämlich, da habe ich verstanden, es liegt immer nur am Lehrer. Und der war einfach ein richtig cooler Typ, Herr Vogel, Props. Und der hat mir einmal gesagt, das ist doch Quatsch, dass du kein Mathe kannst. Jeder kann Mathe. So, ich erkläre dir das jetzt nochmal. Der war auch Sportlehrer, das hat irgendwie geholfen, war ein cooler Typ.
Das siehst du mal, ne?
Und auf einmal habe ich in Mathe eine 1 gehabt und dachte, kam so von 5 und dachte so, okay, das ist ja total krass. Also es war ein Awakening-Moment, dass ich dachte, ey, es gibt wirklich coole Lehrer. Ich hatte auch einen super Französischlehrer, super Französischlehrerin, aber das war auch der Grund, warum ich dann ein Französisch-Abitur gemacht habe. Nur deswegen eigentlich. Also ja, deswegen ist immer so klar, finde ich, was für einen großen Einfluss LehrerInnen auf Menschen haben, auf Kinder.
Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich erinnere mich nämlich auch an meine langjährige Mathelehrerin, die mich auf dem Kieker auch hatte. Also dann war die nämlich mal aus Krankheitsfällen ein halbes Jahr nicht da. Und dann habe ich auch von einer 5 auf eine 2 mich verbessert. Und dann war der wieder weg, der Lehrer. Und ich habe natürlich in meinen Kopfkissen gebissen und habe mich selbst verflucht. Dann kam die alte Hexe wieder und ich bin wieder auf die 5.
Nein, das gibt's doch nicht.
Doch.
Und ja, ich meine, der war ja festgelegt.
Das war am Ende, war es mir aber auch scheißegal. Klar, scheißegal. Und ich habe dann, also am Ende, ich habe ja auch mit Mathe nichts mehr gemacht. Ich kann jetzt besser rechnen als manch andere, aber braucht man es eigentlich noch? Ich finde es geil, wenn man rechnen kann.
Also ich kann dir genau sagen, was man braucht, weil ich mache das ja gerade wieder mit. Guck mal. Und meiner ist jetzt in der 6. Klasse und ich sage mal, Mathe bis Ende 4. Klasse musst du können.
Muss man,
finde ich. Weil das ist einfach, das sind die 4 Grundrechenarten und die musst du irgendwie im Kopf beherrschen, allein sonst wirst du ja ständig irgendwie veräppelt.
Viele sagen, du kannst doch immer mit deinem Smartphone den Rechner rausholen.
Also nee,
ist nicht mal auch nicht
also
meine
du,
Meinung.
Also wenn du irgendwie 13 plus 12 nicht weißt, kannst nicht für jeden Quatsch dein Smartphone rausholen.
Nein,
aber absolut. Das ist wirklich Ende 4. Klasse. So. Und danach kommen Sachen, da kann dein logisches Denken gefördert werden, aber dass du sie später im Leben nicht mehr brauchst, ist auch klar. Und Deutsch ist, finde ich, natürlich, was soll ich sagen, das wichtigste Fach. Also
absolut.
Du kannst nicht genügend lesen und schreiben und eine gute Rechtschreibung ist einfach auch in Zeiten von KI und auch egal was kommt, einfach unerlässlich. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist es da schon gut, dass es diese Fächer gibt. Ansonsten sind viele Fächer natürlich toll. Also unser Sohn fängt jetzt, die hatten vorher so Mischfächer jetzt mit Geschichte an. Klar, wichtiger denn je, ganz toller Lehrer. Dann ist natürlich Sport und Musik sind natürlich auch wichtige Fächer und übrigens systemrelevant.
Sowieso.
Und deswegen, nein, ein guter gemischter Unterricht ist schon wichtig. In Religion ist zum Beispiel mittlerweile so, dass eigentlich alle Religionen gleichwertig behandelt werden, was ich super finde. Ich meine, auf einer Welt, wo es ständig religiöse Kriege gibt, ist es schon super und auch wichtig, dass alle Religionen verstanden werden. Ne? Und dass erstmal klar ist, alle Religionen meinen es gut. So, ja, und dann werden sie eben extrem ausgelegt von allen Seiten.
Es sind immer die Menschen, die den Mist dann daraus machen. Das ist leider auch eine Weisheit, die man dann mit den Jahren mal so verinnerlicht. Wie ich dich erlebt habe, Johannes, finde ich, dass du ein sehr ruhiger, besonderer, feingeistiger Mensch bist, meine ich als tiefstes Kompliment, aber was bedarf es denn, dass du mal richtig aggro wirst, dass du mal laut wirst und nicht mal, ne? Also jetzt unabhängig, nicht jetzt Thema Politik, da bin ich auch sicher, dass das macht dich auch aggro, aber so, wann wirst du mal zum Berserker oder wann kannst du mal richtig radauig werden?
Ja, es ist schon...
Schwierig ist.
Ne? Ich bin, weiß ich gar nicht, ob ich ein ruhiger Typ bin, aber ich bin schon jemand, das dauert schon einen Moment, bis ich sauer werde. Aber also Homeschooling in Corona war Albtraum. Da sind wir ständig aneinander geraten und dann war das Pensum hoch und hier und da so. Da war mir auch wieder völlig klar, warum ich nicht Lehrer geworden bin, weil die Geduld hätte ich einfach nicht und deswegen echt Hochachtung vor dem Beruf. Das war natürlich schwierig, da lag es in der Hand der Eltern und das war so der erste Impuls, der bei mir kommt. Ja, ansonsten sind es wahrscheinlich wirklich, also bei mir ist es zumindest so, der Mensch, der mich natürlich am meisten fordert und provoziert, ist natürlich mein Sohn. Das ist mit 11 natürlich auch ausgecheckt und mittlerweile gut unterwegs.
Und das Schlimmste kommt noch, Johannes.
Ja. Fürchterlich. Und sich da nicht dann aufzuregen, ist schon meine schwierigste Aufgabe, ja.
Aber ich bin sicher, ab und zu mal ein bisschen radauig sein, finde ich auch nicht schlimm. Da gibt's ja auch wieder die, die sagen, nein, du musst dein Kind immer nein. Solange du nicht schlägst, ich finde, man kann auch mal die Stimme erheben, man kann auch mal eine Ansage machen. Ja, mein
wir
Gott.
Wir zoffen uns dann mal ein bisschen, was wir echt gut haben, ist, dass wir uns irgendwie gut entschuldigen können und dass wir uns sagen, ey, sorry, dass ich eben gemotzt habe. Ich hatte eben so ein scheiß Telefonat und war total genervt und dann kamst du da rein und das hat mich irgendwie genervt, aber es tut mir echt leid, es war falsch. Und dann sagt er, ja, ist in Ordnung. Und dann so, und das kann er auch ganz gut. Er kann sich gut entschuldigen, wenn er dann mal irgendwie, hey, ein scheiß Schultag und deswegen habe ich eben gemotzt, tut mir leid.
Okay, aber gut. Lass mich raten, Johannes, vor 4 Jahren meinst du, ja, kuscheln ist dann noch ab und zu mal, jetzt ist wahrscheinlich schon
überhaupt nicht. Von mir und Futter, ne? Nein, ist ein totales Kuschelkind.
Ist da weiter ein Kuschelkind, geil. Aber ist doch super, ne?
Voll gut, finde ich.
Das ist ja auch irgendwie doof, ne, wenn die dann so auf Distanz gehen und
wir sind eine sehr, sehr geil. Körperliche Familie und
sehr
das
gut.
Ist total niedlich.
Ja. Wie viele Menschen, ist eine harte Frage, ich weiß, aber kennen den ungefilterten, den echten Johannes?
Viele.
Also tatsächlich, hast da, weißt, wir haben ja häufig Masken.
Ja, ich bin da aber nicht so gut drin, ehrlich gesagt. Deswegen, viele, ehrlich gesagt.
Also
mein ganzes Umfeld sowieso, ich bin nicht so gut mit Masken, glaube ich. Das fällt mir einfach zu schwer und glaube ich, das Gute daran ist, dass ich mich nie wahnsinnig verstellen muss, weil ich mit meiner Art irgendwie ganz okay kompatibel bin. Und auch wenn wir auch auf der Bühne sind und Quatsch reden, dann ist das auch, ich bin keine großartig andere Bühnenperson, als ich zu Hause bin. So. Und das fällt mir natürlich total, ist natürlich total angenehm, weil ich nicht drüber nachdenken muss, in welcher Rolle bin ich jetzt gerade oder auch nicht drüber nachdenken muss, was habe ich dem gesagt, was ich eigentlich nicht will, dass der das weiß oder sowas. Deswegen ist das relativ entspannt.
Okay. Und wir hatten schon das Thema, das Leben ist nicht immer nur toll, es gibt auch mal fiese Momente. Was ist im Rückblick für dich bisher die größte Herausforderung dieses spannenden Auf- und Abs lehre. Also was hat dich am meisten herausgefordert, so kann man es einfach sagen. Also weil es ist ja, wie gesagt, auch manchmal ein ganz schöner Ritt. Also das Leben fordert einen ja auch heraus. Und gab es da so auch
was? Ja, ich habe echt viel Glück gehabt im Leben und komme aus einer echt tollen, liebevollen Familie mit super Eltern, zu denen ich immer noch einen ganz engen Draht habe. Die sind jetzt auch noch
großes Geschenk, ne?
Fit und gesund im Alter, was natürlich auch ein totales Geschenk ist. Also die reisen noch um die Welt. Und ich meine, mein Vater ist 83.
Guck mal, Johannes, also, das ist doch eine gute, ne?
Absolut.
Dass deswegen,
das ist auch mein, wo ich immer denke, wenn ich irgendwie nach meinem Vater komme, der mit Mitte 80 noch ein super Leben hat, top drauf ist, total fit, gesellschaftlich an allem teilnehmen kann, jeden Tag, wenn es nicht 30 Grad ist, 50, 60 Kilometer Fahrrad fährt. Also der fährt einfach,
super.
Der ist fitter als ich gefühlt. Und denke ich so, dann ist das doch alles in Ordnung. Also dann würde ich gerne irgendwie alt werden und ein schönes Leben haben. Deswegen, ich habe keine, das ist echt, habe ich Glück gehabt, ich habe keine schlimmen Schicksalsschläge
das
erlebt.
Das ist ein großes Geschenk.
Das ist ja genau das, was man auch sagt, ne? Wir starten nicht alle an derselben Stufe. Da gab es auch dieses amerikanische Experiment, ne? Von wem von euch steht mal auf eine Stufe und alle quasi, die den Angehörigen noch nicht verloren haben, die gehen einen Schritt vor. So. Und irgendwann, ne, und ja, jemand, dem das passiert, ist das passiert und irgendwann so. Und jetzt starten wir das Wettrennen. Und das ist dann eben nicht fair, ne?
Das stimmt. Und das ist ein ganz interessantes Experiment, habe ich.
Fand ich auch.
Kann man das nach irgendwie
das, wahrscheinlich. Es gibt es wahrscheinlich bei YouTube oder so. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich fand es total interessant.
Was einige an Schicksalsschlägen auf dem Buckel mit sich rumtragen müssen, schon in jungen
Jahren. Ja, und das ist
krass.
Das ist eben diese Resilienz, die dir dann im Zweifel irgendwann abhanden kommt, weil du einfach schon so viel davon verbraucht hast und so viel Scheiß erlebt hast. Und sich dann immer durchzusetzen, nicht ganz einfach. Aber ich habe da viel Glück gehabt und habe jetzt kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwas schrecklich war, was für mich eine ganz wahnsinnig große Herausforderung war. Die größte Herausforderung war mit Sicherheit diese Band von einer trotteligen Band aus Hamburg-Bremen irgendwie, dass wir das hingekriegt haben, mit den Alben und so lange dabei zu bleiben, das muss man ja einfach sagen, das schaffen die wenigsten. Mhm. Die meisten sind nach ein paar Jahren wieder weg und wir haben ganz viele kommen und gehen sehen. Mhm. Und deswegen bin ich immer noch total froh, dass es noch so ist.
Und in welcher Lebensphase hast du dich bis dato am meisten verändert? Nun ist das gesamte Leben ja ein Fluss und auch in voller Veränderung. Ich finde, wir verändern uns permanent. Aber gab es irgendwie auch da so eine, vielleicht ein paar Jahre, wo du sagst, boah, da hat sich, habe ich mich schon sehr verändert oder auch sehr vielleicht auch prägen lassen, mir selber meine Lorbeeren verdient, einfach so im Rückblick eine sehr spannende Phase.
Ich glaube, das war bei mir so Anfang 30, als so ein bisschen der Schalter umgelegt wurde von jeden Abend feiern und auch irgendwie mit Kater auf der Bühne stehen, so ungefähr.
Gab's also auch, ne?
Ja,
das
klar.
Das Rock'n'Roll-Leben, ne, war.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, dass wir diese Auftritte auch mit Würde über die Bühne bringen konnten, Wahnsinn.
mit Würde. Das ist auch schön. Ja, aber ist doch schön.
Also, aber ja,
aber nicht, aber so, es war Alkohol. Also du sagst ja, fiese Drogen, das war nicht das Thema.
Wir waren einfach echt so eine richtig, so eine gefühlte, so eine Ami-College-Band, die irgendwie so Biertrichter und trinken. Und,
Malle genau. Für alle mit dem Eimer und den Schlocken. Also nicht.
Aber so vielleicht nicht, aber ja. Genau, und dann kam Anfang 30 kam so die Familie dazu und es wurde einfach ein bisschen anders. Und das war so die größte Veränderung,
Okay. Die finalen Fragen, lieber Johannes. Gibt es Marotten, die du uns verraten kannst, Spleen, also Angewohnheiten, wo du sagst, oh, das fällt mir gar nicht auf, und andere sagen, vielleicht deine Frau.
Oder? Ja, ich weiß das schon selbst, aber ich bin durchaus ein bisschen abergläubisch, was so, ich hab durch, vorm Konzert durchaus ein paar Abläufe, wo ich dann echt nervös werde, wenn ich irgendwie vergessen habe, auf eine bestimmte Art und Weise meiner Tourmanagerin die Faust zu geben. Oder wenn sie es statt der Rechten bei ihr die linke Hand war, denke ich, ach du Scheiße, jetzt geht alles schief am Konzert. So.
Also tatsächlich, das arbeitet in
dir. Also wie so Fußballer, die dreimal auf einem Bein hüpfen, wenn sie auf den Platz gehen. So, also da habe ich mal mit Niklas Füllkrug drüber gesprochen. Und das ist offensichtlich bei Musik und Fußball recht ähnlich. Dass so dieses, du brauchst denselben Ablauf und musst dann auf, ja, ich meine, manche gibt's ja gar nicht. Die müssen immer mit dem rechten Fuß auf den Platz gehen oder sowas. Ich kenne auch Musiker, die müssen mit dem rechten Fuß auf die Bühne gehen als erstes oder sowas. Also,
aber wie erklärst du dir das? Gab's vielleicht mal ein prägendes Erlebnis, dass du irgendwie tatsächlich durch so eine abergläubische Handlung dann auch was Positives erreicht hast? Das muss ja irgendwie mal so einen Trigger-Moment gegeben haben.
Bei uns war es eher so mit der Band, dass wir uns so ein paar Sachen angewöhnen. Ey, komm, wir machen jetzt immer so eine Runde vorher wie die Fußballer im Mittelkreis und das ist doch cool und so. Und irgendwann hast du die immer gemacht, nee, die dürfen wir jetzt nicht weglassen und so, weil alle Auftritte gut gegangen sind, was natürlich irgendwie Quatsch ist. Aber dann bist du irgendwie in dem Ding und dann hast du irgendwie immer den Leuten eine Faust gegeben noch vorher, alle die an der Bühne arbeiten. hey, das darf jetzt auch nicht mehr fehlen. Und dann hast du dir so ein eigenes Bein gestellt. Aber okay, wir finden das eher lustig, es ist wenig dramatisch.
Mir fällt mir noch spontan ein, das Gefüge Band ist ja auch was ganz Wunderbares. Du sagst, das ist für dich wichtig, das sind für dich natürlich auch Lebenswegbegleiter, das sind Freunde. Aber was ist denn, wenn es mal auch Knatsch ist? Ich sag nur jetzt Beispiel Oasis. Na gut, das sind auch Brüder, jetzt gibt's das große Reunion, aber die haben sich so auseinanderklabaustert, dass die Band sich aufgelöst hat. Nun ist es auch was anderes zwischen Geschwistern, muss man dazu sagen. Ja. Aber wie geht ihr damit um? Weil es kann ja auch mal Momente geben, wo es auch mal richtig knatscht. Man kann sich nicht immer nur bescheuert sein.
Also die sind ja wirklich das beste Beispiel für die eben die falschen Drogen 20, 30 Jahre genommen haben.
Das stimmt, ja.
Und das muss man einfach auch mal sagen. Matty Healy von The 1975, einer meiner Lieblingssänger, hat es irgendwann mal gesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Du könntest in der größten Band der Welt spielen und nur Stadion und alle würden dich lieben. So. Und du tust das nicht, weil du mit deinem Bruder so zerstritten bist, dass du nicht mit ihm reden kannst, dass du das machst. Und so, und das sagt er auch, there's not one kid, also es gibt nicht einen einzigen, der nicht zu einem Oasis-Konzert kommen würde, der zu irgendwie Noel Gallagher oder Liam auf Solo-Konzert geht. Nicht eine einzige Person würde das nicht machen. Also bildet euch nicht ein, dass eure Solo-Projekte irgendwie jetzt die Erfindung des Rades sind. Und das muss man sich mal vorstellen. Also nee, ich bin mit meinem Bruder, echt, wir haben einen kleinen Streit und deswegen haben wir die größte Band der Welt aufgelöst. Völlig absurd. Deswegen ganz gut, dass sie es jetzt wieder machen. Bei uns ist es so, dass wir Gott sei Dank unsere Egos ein bisschen hinten anstellen können und nicht so krass wie Noel und Liam sind. Und einfach über Themen sprechen. Wir machen auch so immer mal Treffen und Ausflüge und reden dann nicht über berufliche Sachen, sondern was ist denn privat bei dir los und bei dir? Und jeder erzählt mal ein bisschen und die anderen hören einfach zu und so. Also das ist dann schon so ein Mentoring oder sowas und das funktioniert gut.
Aber den Fehler, manchmal ist ja so, dass da ist was in der Luft, man hat mal einen schlechten Tag und dann zofft man sich, sagen wir mal, vor einem Gig. Also das ist natürlich immer blöd, Bad Vibrations. Man hat irgendwie Zoff hinter der Bühne und muss dann performen. Also ist das sicherlich auch mal vorgekommen oder seid ihr da so groovy, dass das noch nie passiert ist?
Also ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Also es ist mit Sicherheit vor 15, 20 Jahren mal passiert, aber in den letzten 10 Jahren mit Sicherheit nicht, dass wir uns vom Gig streiten. Nee, wir können über Dinge wirklich gut sprechen und diskutieren, ohne dass ein Streit entsteht und irgendwann sagen, komm, jetzt spielen wir eine geile Show und konzentrieren uns eher darauf und das passiert dann eine Stunde vorher und dann so. Aber wir haben wirklich einfach keine großen Konflikte. Mhm.
Wofür gibst du gerne auch mal viel Geld aus?
Meistens für die nicht materiellen Dinge. Also ich gehe leider. Vielleicht gehe ich übertrieben viel essen.
Ich finde das Geilste der Welt.
Ja, ich wohne neben einem Restaurant noch, die auch noch einen guten Mittagstisch haben. Und oft rufe ich mittags an. Na, was habt ihr denn so? Das? Oh ja, super. Dann würde ich mir das gleich auf dem Teller rausholen. Weißt du, dann hole ich mir das auf dem Teller raus und lass noch bei denen anschreiben. Kriege also auch nur so einmal im Monat eine Rechnung, die ich dann weiterreiche. Das ist natürlich so, das ist sehr verführerisch.
Ja.
Und eigentlich immer, wenn ich kann, wir hängen ja jetzt in den Schulferien, fahre ich in Urlaub und gebe da eigentlich vielleicht auch manchmal zu viel Geld aus, weil wir dann sagen, komm, ist egal, wir wollen jetzt, ach scheiße, ist schon wieder teurer geworden, egal, machen wir jetzt.
Aber also, durch Essen
für Essen und Reisen gebe ich mit Abstand das meiste Geld aus. Meine Klamotten zum Beispiel kaufe ich ganz viel auf Vinted oder Selfie oder so, weil ich da irgendwie es lustig finde, dadurch und den Gedanken schön finde, dass das T-Shirt jemanden glücklich gemacht hat und jetzt macht es mich glücklich. Dann finde ich schon mal irgendwie Woodward-T-Shirts für 8 € und finde es voll gut. Deswegen, ich bin kein Autonerd, es interessiert mich einfach, ich habe ein E-Auto, aber es interessiert mich
nicht. Ehrlich, in Sachen Fashion, also bist du, es gibt ja auch so Männer, die haben dann irgendwie einen Schuhfetisch, wie Frauen auch haben irgendwie hunderte Sneakers stehen, aber gibt's da irgendwas,
wo
du sagst, geil, das ist so eine Klamotte.
Also ich habe vier relevante Sneaker und ich trage dann doch irgendwie fast immer nur die einen. Dann habe ich 2, 3 schicke Schuhe, wenn ich meinen Anzug anziehen muss, aber ich hasse das. Ich musste mir gerade wieder einen kaufen, weil ich bin überhaupt kein Anzugtyp, wirklich nicht. Anzüge haben für mich keine Relevanz. Ich bin kein Luxusmarken-Gucci-Typ, so. Das interessiert mich irgendwie auch nicht wirklich. Ich bin einmal bei einem Outlet mit meiner Frau reingefahren in Italien, habe mir eine Gucci-Jacke gekauft. Trage ich aber fast nie.
Ja, das ist mal dumm. Also ich habe mir einmal so ein Outlet-Ding in da zu klein gekauft.
Da Scheiße, das man so. Habe ich mit den Schuhen auch gemacht.
Ist das nicht bescheuert? Mein Mann war sogar dabei und ich also, ach geil, komm, das Sakko.
Mach ich.
Dann nimmst du noch 3 Kilo ab und habe ich sogar noch zugenommen. Toll. Und dann habe ich dafür angeblich ein Schnäppchen an der Sakko, das ich nie angezogen habe, aber irgendwie Dolce und Gabbana.
Ich habe es aber auch letztlich hier, habe ich die Schuhe verkauft gekriegt. Aber es ist alles bescheuert. Nein, deswegen ist das für mich nicht so relevant. Natürlich kaufe ich mir ein paar T-Shirts und so ein Krams, aber irgendwie, meine Frau sagt immer, du hast einen an der Waffel, das T-Shirt muss reduziert sein, sonst kaufst du es nicht. Und jeden Mittag gibst du mir Geld. Ich so, ja, irgendwie macht es keinen Sinn. Aber deswegen ja, ich habe nicht, ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe natürlich für Musikequipment, für Gitarre durchaus mal ein bisschen Geld ausgegeben in meinem Leben. Aber ich habe auch jetzt ewig keine neue Gitarre mehr gekauft, weil ich irgendwie alles habe, was ich brauche.
Okay. Ja, aber ist doch toll. Also wenn man auch dann so dieses schnurrige Gefühl hat, irgendwie, es passt alles so, wie es ist, ne? Ja. Man braucht auch nicht, also, und ich finde das sehr sympathisch mit den Reisen und den Essen.
Ja,
das sind ja Sachen, verdammt, wo ich auch, ne, ich sag nur irgendwie, also, es gibt nichts Geileres als ein tolles Menü und dann bei einem Koch, der irgendwie da was zaubert. Das geht so, also, es ist Wahnsinn. Du hast ein tolles Leben bisher, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin sicher, auch du hast mal Einschläge verspürt. Du sagst zwar, das lief alles smooth, aber jeder hat mal so Momente, wo es nicht so läuft. Aber wenn du jetzt zurückblickst, was waren da für dich so die Key-Essenzen, die Schlüssel, dass du heute sagen kannst, yo, lüb bei mir, ich bin zufrieden. Das ist ein tolles Leben, was ich führe. Da kann man nicht immer was aktiv machen. Es ist manchmal auch Glück. Es ist manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es ist manchmal aber auch eine Lebenseinstellung. Was würdest du sagen?
Genau, ich habe, glaube ich, erstmal das Glück gehabt, dass ich wahnsinnig behütet in einem kleinen, niedlichen Dorf groß geworden bin. Also ich war einfach ein Dorfkind in einem Dorf in 80er Jahren, wo aber eben nicht wie in der Kleinstadt nebenan eine Nazi-Problematik war, sondern es war einfach, jeder kannte jeden, es wurde ganz viel Kunst gemacht.
Bullabü einfach.
Ja, total. Ja. Niemand sagt mal was, mach mal was Richtiges. Ich bin hinten durch die Gärten und durch eine Kopfsteinpflasterstraße 6 Jahre da zur Grundschule gegangen. Beste Zeit so.
Super.
Dann irgendwie behütetes Elternhaus, super Freundeskreis, alles prima. Damit hatte ich ein gutes Grundvertrauen ins Leben und mit, du kannst alles machen. Dann habe ich natürlich mich für Kunst und Musik interessiert, kam eben aus diesem Künstlerdorf, wo jeder sagt, ah, Musik geil, top, hier, ich mach das, ich lebe vom Fotografieren, ich lebe vom Malen. Das heißt, ich habe immer mitgekriegt, hey, man kann von Kunst leben, man kann das irgendwie machen, das ist schön so. Und man braucht nicht viel zum Leben. Und das war irgendwie ein ganz gutes Grundgefühl. Dann hatte ich eine eher ätzende Zeit in der Oberstufe oder weiterführenden Schule, da musste ich nämlich dann zu der Kleinstadt, die ein Nazi-Problem hatten. Und das war eher schwierig. Deswegen habe ich der Stadt dann auch ganz schnell den Rücken gekehrt und bin auch nie hingezogen und bin dann zum Studieren nach Bremen, was eine super Zeit war, irgendwie echt gut eingebettet und habe dann diese Band kennengelernt und hatte auf jeden Fall das Gefühl, wir können das schaffen. Also wir sind eine gute Truppe, wir können das schaffen und hatte ich dann dieses Grundvertrauen.
Ja, genau. Das ist eben auch wichtig, ne? Also man braucht ein Grundvertrauen, dass alles gut wird, dass man seinen Weg geht und das hilft dann auch für so eine Zufriedenheit.
Das hilft total und das war dann eben so und dann ist mehr oder weniger, waren wir zur rechten Zeit am richtigen Ort, weil gerade Anfang Nullerjahre kam so diese Deutsch-Pop-Rock-Welle und Wir sind Helden war gerade am Start und Silbermond und Juli gingen gerade ab und dann kamen wir so kurz danach, Sportfreunde Stiller. Und da war ich, glaube ich, zur richtigen Zeit mit der richtigen Geschichte am richtigen Ort und dann haben wir einfach wirklich, waren wir echt hinterher, haben wahnsinnig viel geschrieben, gemacht und getan, hunderte Konzerte gespielt und sowas, hat auch viel Spaß gemacht. Und deswegen ist da im Leben ziemlich viel gut gelaufen. Da habe ich Glück gehabt, dass ich die richtige Frau kennengelernt habe.
Also und, würdest du denn sagen, man kann dann schon auch im gewissen Sinne aktiv was machen? Also, weil es ist ja nicht immer, also man wird ja manchmal auch in eine Scheißumgebung reingeboren, ne? Man hat dann eine Scheißfamilie, muss man so sagen, ne? Und also da hat man halt dann nicht so dieses Grundvertrauen. Und hast du irgendwie noch einen, vielleicht von deiner Erfahrung Tipp, wie man vielleicht auch aktiv sich ein bisschen dahin bewegen kann, dass man Zufriedenheit erlangen kann?
Ja, also sich Selbstbewusstsein zu erarbeiten ist natürlich total schwierig oder dieses Grundvertrauen, aber man kann ja im Kleinen anfangen, vielleicht feiert man im Sport Erfolge oder sowas und guckt mal einfach, in was bin ich wirklich gut, weil dann bist du da drin vielleicht auch gut und feierst da Erfolge und kannst dir darüber Selbstbewusstsein aufbauen. Und man muss natürlich sagen, in Zeiten von Social Media und Medien ist ja alles irgendwie möglich. Also die Türen sind erstmal offen. Es sind zwar unendlich viele Türen und wahnsinnig viele Leute wollen da durch, aber
was auch möglich, kann,
möglich
ne?
ist es. Ja. Also keine Ahnung, Justin Bieber hat auch einfach ein Video bei YouTube hochgeladen und ist einer der erfolgreichsten Popsänger des Planeten geworden. So. Und das hat im Endeffekt, glaube ich, nichts mit seiner Herkunft zu tun, sondern er war einfach ein krasser Typ, der das mal gemacht hat. Den Mut musst du natürlich haben, aber den haben ja viele mittlerweile. Und jetzt geht es gar nicht nur um Musik, sondern sich über in kleinen Dingen Selbstbewusstsein holen vielleicht.
Aber es ist, finde ich, ein richtiger Ansatz. Auch wie du sagst, dass man einfach sich so seine Nischen sucht und da guckt, worauf habe ich Bock und was erfüllt mich und dann da eben auch dieses Selbstvertrauen aufbaut. Würdest du denn sagen, dass vieles im Leben auch eine Art Vorherbestimmung ist? Also Stichwort ein bisschen esoterische Gedanken oder ist das schon so, dass man da viel in der eigenen Hand hat. Weil es gibt ja Menschen, auch durch Religion, die sagen, ach, eigentlich ist es ja, ich kann gar nicht so viel machen. Das Universum oder der Gott, wer immer das sein mag, hat das schon irgendwie alles vorher bestimmt für mich.
Das finde ich natürlich jetzt erstmal alles ein bisschen wild.
Ja, das
ist also, ne? Weil viele auch da sitzen und so ein bisschen good things come to those who wait. Ui, ja, das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass paar Sachen irgendwie vorherbestimmt sind, dass man irgendwelche Leute trifft oder sowas, finde ich schon, manchmal sind die Zufälle dann doch vielleicht ein bisschen zu groß, keine Ahnung, ich mag das irgendwie glauben, aber ich glaube, wenn du nur sitzt und denkst, das Gute wird schon zu mir kommen, das glaube ich nicht, also man muss schon ein bisschen was dafür tun und das ist eben die Frage, also ich kann es nur aus der Musik wieder sagen, wir hatten ganz viele Leute um uns rum, die haben Musik gemacht und die haben auch durchaus Songs geschrieben, aber die haben dann auch, nee, also jetzt mit dem Auto an Bodensee fahren und Auftritt spielen, nee, das ist, ey Gott, boah, der sitzt ja 10 Stunden im Auto und so. Und eigentlich haben wir gar kein Geld für Benzingeld. Und da sind wir zum Beispiel immer die Extrameile gegangen. Wir haben gesagt, morgen Bodensee, kein Problem. Jeder sagt alles ab, ey, wir brauchen Geld für Benzin, jeder bringt 20 Euro mit, runterfahren, in irgendeiner Jugendherberge pennen oder gar nicht und fertig. Und das war so der Einsatz, der dann offensichtlich nötig war. Also all die, mit denen wir damals unterwegs waren, so, die sind alle nicht mehr da, weil das alles, gerade bei dem Popkurs oder Popakademie Baden-Württemberg, haben dann auch viel so Dozenten gesagt, Leute, also was sollen wir euch sagen? Wir haben euch jetzt das Angebot hier gemacht und das ist dir jetzt nicht komfortabel genug, dann solltest du dir überlegen, ob du nicht vielleicht doch Hobbymusiker bist. Also da saß ich auch mit im Raum, als so ein renommierter Professor das sagte und das waren dann auch Hobbymusiker, die machen jetzt was anderes.
Gibt's ein Lebensmotto, das du gut findest, ein Credo?
Nein.
Gar nicht.
Nee, ich habe kein Lebensmotto.
Du magst keine Kalendersprüche.
Nee, ich hasse Kalendersprüche. Ich brauche kein Lebensmotto und versuche immer sehr flexibel und so zu bleiben. Aber ich versuche einfach, und das fände ich einfach gut für die Welt, wenn alle einfach ein bisschen netter miteinander sind und einfach mal ein bisschen besser miteinander umgehen. Gerade wir in Deutschland dann sind da einfach wahnsinnig weit hinten. Und wenn ich im Ausland bin, in Italien, Spanien, Griechenland, merke ich einfach, wie die Leute im Alltag einfach viel netter und besser miteinander umgehen. Und die Lebensbedingungen sind da jetzt nicht besser als bei uns ähnlich. So, das macht was mit dir. Wenn du einfach nicht angepumpt wirst wie in Berlin, wenn ich aus dem Taxi steige. Leider ist es so. Oder wenn ich ins Taxi steige, werde ich ja schon mal angepumpt, weil ich habe ja einen Wunsch, möchte irgendwo hin. Das ist
wie kann er es wagen?
Das ist kein Klischee, das ist leider so. Also keine Ahnung. Letztens war ich in den USA und es ist alles nice to meet you und sowas. Natürlich ist das oberflächlich, aber dann steigst du in Berlin ein und denkst so, was habe ich denn euch getan? Und das ist natürlich...
Ja, die Vibrations sind sehr bad in Deutschland, muss ich
auch sagen. Schwierig. Einfach ein bisschen liebevoller, netter miteinander umgehen.
Aber dann sagen wieder viele, ja, aber in Deutschland ist das Wetter so schlecht. Jetzt haben
das ist so ein Quatsch.
Wetter ist wirklich bold. Na, also im Winter ist es natürlich schon fies.
Ja, stimmt. Aber in Skandinavien gehen die Leute trotzdem gut miteinander um. Die haben kein besseres Wetter. Ich habe Freunde in Island, da ist den ganzen Winter dunkel, die gehen trotzdem gut miteinander um.
Es ist vielleicht ein German Thing, ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich dieses Grumpy, das ist ja sehr deutsch.
Wir sind das Volk der Zweifler, das ist so ein bisschen.
Und
so.
Meckerer.
Ja.
Und Haderer und.
Deswegen geht mal wieder raus, geht auf Konzerte, Leute. Kann ich nur empfehlen. Denn während in anderen Ländern, wie zum Beispiel UK, Italien oder USA, so viel Tickets verkauft werden wie seit 25 Jahren nicht, werden in Deutschland so wenig verkauft.
Gerade immer noch ganz
wir machen die Speisekammer voll und Bausparverträge und in USA, wo die Leute wirklich keine Sozialabsicherung haben, die hauen hier Geld raus.
Weil sie leben, weil sie sagen,
wer weiß, was in 20 Jahren ist. Und diesen Gedanken, den finde ich eigentlich ganz schön. Ich brauche nicht noch eine Versicherung.
Fast ein Schlusswort trotzdem noch. Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Johannes mit auf den Weg geben?
Ach, dem würde ich eigentlich nur sagen, Bruder, mach dir mal nicht so einen Stress, denn die nächsten 20, 30 Jahre werden ziemlich gut für dich.
Dann wünsche ich dir jetzt vor allem für die anstehende Tour Classic meets Pop mit Sebastian Knauer ganz viel Erfolg, auf dass das schnurrt, auf dass das richtig viel Spaß macht.
Danke.
Und gibt es Pläne für ein neues Revolverheld-Album?
Ja.
Oder ist das noch nicht gesprochen?
Doch, wir sind dabei und gehen über den Winter mit Sicherheit ins Studio und nächstes Jahr wird es von der Band wieder ganz viel geben.
Das ist doch eine klare Ansage, Johannes. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke, vielen Dank, mir auch.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.